Schönen guten Morgen, es ist schön, dass ihr da seid. Schön, so viele Gesichter zu sehen. Und ja, ihr kennt mich, ich habe euch auch heute wieder einen Schauspieler mitgebracht. Und heute ist es auch wieder jemand, den ich wahrscheinlich schon öfters in der Einleitung hatte, weil ich mal nach langer Zeit wieder zu meinem, ja, zu meinem Lieblingsfilm, zu meiner Lieblingstrilogie komme. Ihr werdet, glaube ich, nicht lange brauchen, bis ihr wisst, welchen Schauspieler ich hier suche. Der Name ist vielleicht nicht so ganz präsent, aber wen haben wir denn unter den Filmkennern hier, wer das ist? Ja, da lassen Sie mich im Stich. Es ist Viggo Mortensen. Und die Figur, die ich aber suche, die wird euch, glaube ich, relativ schnell einfallen, von denen, die es kennen zumindest. Welche Figur könnte ich denn meinen? Tobi? Ist das dein Ernst? Okay. Ich suche Aragorn, genau, dankeschön. Aragorn suche ich. Und Aragorn ist ja eine Figur, die eine sehr zentrale Rolle im Herrn der Ringe spielt. Er ist am Ende der König, der auftritt. Und ich muss kurz eine kleine Warnung aussprechen, falls bitte die nächsten Sekunden weghören. Denn ich muss mit euch das Ende einmal kurz diesem Bild hier zu tun. Könnt ihr das erkennen? Und ihr seht vielleicht in dem Kreis, da ist eine kleinere Gruppe. Und meine Frage an euch, auch wenn ihr jetzt vielleicht nicht die größten Kriegsstrategen in dem Kreis steht, wie würde es euch da gehen? Zahlenmäßig völlig unterlegen. Und man denkt, eigentlich ist die Situation sich schon bereit, sich gleich auf dich zu stürzen. Und es scheint, als man völlig hoffnungslos. Dieser Aragorn, dieses Heer genau an diesem Punkt, völlig bewusst. Das Ganze ist nicht dazu gedacht, jetzt unbedingt diese Schlacht zu gewinnen, sondern dieses Ablenkungsmanöver soll dazu dienen, dass exakt der richtige Zeit das Gute den letztendlichen Sieg erringen kann. Das Gute danach aussieht. Genau zum richtigen Zeitpunkt hat das Gute. Aber das Ganze soll so ein bisschen als Einleitung dienen für die heutige. Heute heißt, wenn Gott das letzte Wort hat. Psalm 75 und Psalm 76 dazu anschauen. Das sind zwei relativ kurze Psalme lesen. Heute möchte ich mit euch nochmal eine kleine Rückschau machen. Und da hatte ich in der letzten Predigt von gesprochen. Falls ihr nicht da wart, ich gebe euch Helfen. Psalm 74, grob zusammengefasst, könnte man ihn, ist Gott. Ja, wenn ihr euch erinnert letztes Mal, das ist so eine ganz zentrale Frage, Gott. Und wenn wir jetzt Psalm 75 und 76 uns in einer Zusage Gottes und im Psalm 76 dann auch, 75 und 76 funktioniert wie eine Antwort, Psalme sind wie eine Antwort auf die letzte Predigt, die ich gehalten habe. 75 komplett durch. Und da lesen wir, dein Name so nahe ist. Wenn meine Zeit, aber ich halte ihre Säulen fest. Brüstet euch nicht mit Macht, brüstet euch nicht so hoch mit eurer Macht. Denn es kommt nicht vom Anfang und nicht vom Niedergang, nicht von der Wüste, diesen erniedrigt und jenen erhöht. Denn der Herr hat ihn und die Frevler auf Erden müssen alle trinken und auch noch die Hefe schlürfen. So, und ihr merkt, der Ton ist schon ganz anders, wenn ihr die letzte Predigt noch so. Wenn meine Zeit gekommen ist, werde ich Recht richten. Gott sagt, wenn meine Zeit gekommen ist, werde ich Recht. Also, ja, über uns Menschen kurz nachdenken. Uns Menschen Alter wird das schon deutlich. Stellt euch vor, Papa, das ist unfair. Oder Mama, je nachdem. Ja, also das ist faszinierend zu sehen. Ich glaube, nicht halt zu wollen. Und wenn das mal nicht der Fall ist, ungerecht, dass da was nicht verhältnismäßig ist. Und es ist auch, wenn man älter wird und im Glauben auch steht, dann stellt man. Und dann kommen wir auch oft zu diesem letztendlichen Urteil, passiert das gar nicht, Gott handelt nicht, also muss er, werde ich Recht richten. Was bedeutet eigentlich, Gott schaut sich die Sache erstmal in Ruhe an. Psalm 75 sagt uns, nein, Gott entscheidet, wann er bewahrt, zu dem wir da gekommen wären, wenn Gott uns diesen Satz sagt. Das ist es. Geduld. Wenn wir einfach lassen, wenn sich's auch hinzieht, so harre sind in Psalm 75 lernen können. Und das ist auch der erste Punkt. Und daher ist Geduld. Ich habe euch als Veranschaulichung durchgeführt wird und da berichtet ein Silberschmied, genau Acht geben, dass es nicht zu lange über dem Feuer bleibt. Darum sitze ich dabei und beobachte genau, wann das Silber von der Schlacke frei ist. Keine Minute zu lange darf ich es im Tiegel lassen, sonst verdirbt das edle Metall. Und ich weiß ganz genau, wann der Zeitpunkt gekommen ist. Nämlich dann, wenn sich mein eigenes Bild im geschmolzenen Silber spiegelt. Dann ist es soweit. Dann muss das Silber schnell raus. So sitzt Gott, der große Silberschmied, an seinem Tiegel, in dem er uns Menschen in seiner Liebe läutern und reinigen will, damit sich die wertlose Schlacke des Lebens vom wertvoll bleibenden Leben trennen lässt. Gott sieht genau zu. Sobald sich sein Bild in unserem Leben zeigt, wird es Zeit. Kein Moment länger lässt Gott uns im Tiegel, als es unbedingt zur Reinigung und Ausreifung des Lebens nötig ist. Welch ein Trost! Gott sitzt und wacht, sieht und wartet. Und er behält die Übersicht und führt zum guten Ende. Keine Minute zu lange, Gott weiß die Zeit. Gott weiß die Zeit. Gott kommt nicht zu spät. Er kommt immer zum genau richtigen Zeitpunkt. Und für uns ist daher die Geduld der Weg, wenn Gott noch zu schweigen scheint. Ich möchte mit euch ein bisschen weitergehen im Psalm 75. Wir schauen uns nochmal die weiteren Verse an. Ich wiederhole nochmal, ich sprach zum Ruhmredigen, rühmt euch nicht und zu den Frevlern brüstet euch nicht mit Macht. Brüstet euch nicht so hoch mit eurer Macht und redet nicht so halsstarrig. Denn es kommt nicht vom Aufgang und nicht vom Niedergang, nicht von der Wüste, nicht von den Bergen, sondern Gott ist Richter, der diesen erniedrigt und jenen erhöht. Denn der Herr hat einen Becher in der Hand mit starkem Wein voll eingeschenkt. Er schenkt daraus ein und die Frevler auf Erden müssen alle trinken und auch noch die Hefe schlürfen. Ich aber will verkündigen ewiglich und Lob singen dem Gott Jakobs. Und ich will alle Gewalt der Frevler zerbrechen, dass die Gewalt des Gerechten erhöht wird. Nochmal ein kurzer Vergleich, nochmal eine Rückschau zu Psalm 74. Ich habe hier nochmal ein paar Verse exemplarisch herausgegriffen. Psalm 74, wenn ihr letztes Mal die Predigt gehört habt, erinnert ihr euch vielleicht, die Feinde höhnen und spotten in diesem Psalm. Die bekommen sehr viel Anteil in diesem Psalm 74, also über die Hälfte fast. Lesen wir davon, wie die Feinde höhnen und spotten und Sachen kaputt machen. Hier nochmal ein paar Verse da. Sind die Widersacher, die brüllen im Hause Gottes, die sprechen in ihren Herzen, lasst sie uns unterdrücken. Und diese Frage kommt an Gott, Herr, wie lange willst du den Widersacher da noch walten lassen? Das war letztes Mal im Psalm 74. Und jetzt lesen wir hier in 75, was wir gerade gelesen hatten, Gott warnt den Hochmütigen, ziemlich deutlich. Er warnt ihn, rühmt euch nicht so, brüstet euch nicht so, seid nicht so halsstarrig. Das haben wir gerade gelesen. Da merkt ihr, das ist wieder diese Antwort auf Psalm 74, wo die Leute noch eine große Klappe haben und jetzt warnt Gott sie ganz deutlich, Freunde, passt auf. Auch hier nochmal ein anderes Thema, Gott scheint abwesend zu sein, auch das wird ja angedeutet im Psalm 74. Da stellt der Psalmist die Frage oder Asaf die Frage, Gott, warum verlässt du uns, warum ziehst du deine Hand zurück? Und hier sehen wir jetzt, Gott ist da nicht abwesend. Gott hat die nicht verlassen. Sondern jetzt stellt Gott sich als Richter vor. Gott ist Richter, der diesen erniedrigt und jenen erhöht. So, ihr merkt, das sind so mehrere Themenbereiche, die Antworten geben sollen auf Psalm 74. Und ein Begriff finde ich hier interessant, ein Bild, nämlich der Herr hat einen Becher in der Hand. Das finde ich ist irgendwie ein interessantes Bild. Das möchte ich euch gerne ein bisschen näher erklären. Was bedeutet das in diesem Zusammenhang? In der antiken Welt, da hat der Becher ja eine bestimmte Funktion gehabt, nämlich im Wesentlichen hat der König immer bei Festmahlen oder bei öffentlichen Audienzen eine Art Becher in der Hand gehabt. Und der König hat bestimmt und entschieden, wer daraus trinken durfte, beziehungsweise auch trinken musste. Ja? Der König hat auch bestimmt, was da rein soll, also der Inhalt dessen, was da rein soll und auch wie viel davon rein soll. Und der Becher war auch dadurch ein Symbol für Autorität und Macht oder Verfügungsmacht. Also es hat auch das Symbol, dass man zugleich als König ebenso der Richter ist. Ja, man hat da entschieden, wem man da was zu trinken gegeben hat. Und das konnte positiv sein, gut schmeckender Wein, aber es konnte auch negativ sein. Das konnten richtig starke, bittere Getränke sein, Dinge, die man da zusammengebraut hat. Und hier lesen wir in Vers 11, Gott schenkt daraus ein, und es ist ein bitterer Wein, ein starker Wein, sagt der Text. Und die Frevler auf Erden müssen alle trinken und auch noch die Hefe schlürfen. Also da merkt man, Gott macht deutlich, selbst der Absatz im Untersten, der sich da noch ablagert, selbst der muss noch ausgetrunken werden. Nun, was will Gott durch dieses Bild eigentlich sagen und deutlich machen? Er möchte damit sagen, das Gericht für den Frevler bis zum letzten Tropfen, das wird Gott vollführen. Denen, die da eben so spotten und sich über Gott lustig machen, denen lässt er bis zum letzten das Gericht austrinken. Und da merkt man, das ist nicht so schön. Also da will man nicht in diese Haut stecken. Was lernen wir daraus? Gott macht hier deutlich, er stürzt den Hochmut und er erhöht die Niedrigen. Das will Gott hier aussagen. Gott stürzt den Hochmut und erhöht die Niedrigen. Sprüche 3, Vers 34. Den Spöttern widersteht er, aber den Demütigen gibt er Gnade. Da wird es ganz deutlich. Gott stürzt den Hochmütigen, aber erhöht den Niedrigen. Dieser Becher, der hat mich an was erinnert. Nämlich, wenn wir auf Christus blicken, der spricht auch an einer Stelle von etwas, was er am liebsten nicht trinken möchte. Und wenn ihr euch in der Bibel auskennt, dann werdet ihr wissen, Matthäus 26 im Garten Gethsemane, da spricht Jesus zum Vater kurz vor seiner Kreuzigung. Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und es ist faszinierend. Da ist Gott, der König, der diesen Frevlern, denen, auf die er wütend ist, diesen ekligen Inhalt, diesen bitteren Inhalt zu trinken geben will. Und jetzt lesen wir hier, dass der Vater genau seinem Sohn diesen Becher angeboten hat. Und der Sohn weiß, nicht wie ich will, sondern der König hat es mir hingegeben. Ich muss das austrinken, weil Gott es mir als König hinstreckt. Der Vater lässt auch Christus aus diesem bitteren Kelch trinken bis zum letzten Tropfen. Bis die Hefe, bis der Absatz verschwunden ist. Bis dahin muss Christus austrinken. Und die große Frage stellt sich natürlich, warum macht er das? Warum tut Christus das? 2. Korinther 5, Vers 21. denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Jesus hat genau diesen Kelch, von dem wir im Psalm 75 lesen, für uns ausgetrunken, damit wir Gerechtigkeit vor Gott finden können. Gott stürzt den Hochmut und erhöht die Niedrigen, aber durch Christus erhöht er uns auch in unserer Niedrigkeit, in unserer Sündhaftigkeit. Gott stürzt den Hochmut und erhöht die Niedrigen, aber durch Christus erhöht er uns aus unserer Niedrigkeit. Ich habe an dieser Stelle einen Text gefunden von Spurgeon, den finde ich hier sehr passend. Es geht um den Schächer am Kreuz, der mit Jesus ja gekreuzigt wurde. Und Spurgeon schreibt darüber: Der gekreuzigte Schächer war der letzte Gefährte unseres Herrn auf Erden. Welch eine erbärmliche Gesellschaft wählte unser Herr, als er hiniedenweilte, also unter uns weilte. Er verband sich nicht mit den religiösen Pharisäern, nicht mit den philosophischen Sadduzäern, sondern war als Freund der Zöllner und Sünder bekannt. Wie freue ich mich darüber? Ich nehme an, dass er sich dann auch nicht weigern wird, mich Freund zu nennen. Als mich der Herr Jesus zu seinem Freund machte, traf er sicherlich keine Wahl, die sein Ansehen hob. Glaubst du, dass er irgendwelche Ehre gewann, als er dich zu seinem Freund machte? Nein, wenn der Herr Jesus nicht so tief hinabgestiegen wäre, würde er nicht zu mir gekommen sein. Und wenn er nicht die Unwürdigsten suchte, wäre er sicher nicht zu dir gekommen. Der letzte Gefährte unseres Herrn war kein gewöhnlicher Sünder. Er wird als Mörder bezeichnet und wurde von einem römischen Gericht verhaftet und verurteilt. In diesem Fall urteilte es gerecht, denn er selbst erkennt dies auch an. Ein überführter Missetäter war der letzte, mit dem der Herr Jesus auf dieser Erde verkehrte. Wie beugt er sich zu den Niedrigsten dieser Menschheit herab? Wenn diese Zeilen jemand liest, der vom Gesetz überführt worden ist, so möchte ich ihn auffordern, Vergebung und Herzensänderung durch unseren Herrn Jesus Christus zu finden. Du darfst zu ihm kommen, wer du auch bist. Dieser Schächer ist ein Beispiel von einem, der bis zum Äußersten der Schuld gegangen war, aber keine Entschuldigung für seine Sünde suchte, sondern an den Herrn Jesus glaubte und auf der Stelle errettet wurde. Keiner von euch ist von der unendlichen Barmherzigkeit Christi ausgeschlossen. Deine Schuld mag noch so groß sein, wenn du an Christus glaubst. Wenn du an Christus glaubst, wird er dich erretten. Gott stürzt die Hochmütigen und erhöht die Niedrigen. Und durch Christus erhöht er uns aus unserer Niedrigkeit. Ich möchte mit euch als letzten Punkt noch Psalm 76 einmal durchgehen. Der ist nicht lang, keine Sorge. Aber da lesen wir: Gott ist in Juda bekannt, sein Name ist groß in Israel. In Salem ist sein Zelt und seine Wohnung in Zion. Dort zerbricht er die Blitze des Bogens, Schild, Schwert und Kriegsgerät. Glanzvoll bist du, mächtiger über den Bergen von Beute. Die Tapferen werden ausgeplündert. Sie sinken in ihren Schlaf und den Kriegsleuten versagen die Hände. Von deinem Schelten, O Gott Jakobs, sinken Ross und Reiter in tiefen Schlaf. Du bist zu fürchten. Und wer kann vor deinem Angesicht bestehen, wenn dein Zorn entbrennt? Wenn du das Urteil vom Himmel erschallen lässt, erschrickt die Erde und hält sich still. Wenn Gott sich erhebt zum Gericht, um zu retten alle Elenden im Land. Denn der Zorn des Menschen muss dich preisen. Mit dem Rest des Zornesflammes gürtest du dich, legt Gelübde ab und erfüllt sie dem Herrn, eurem Gott. Von allen Seiten soll man Geschenke bringen dem Furchtgebietenden. Er beschneidet den Mut der Fürsten und ist furchtbar gegen die Könige auf Erden. Das war Psalm 76. Und auch hier merkt ihr, der Ton ist ein ganz anderer als noch in Psalm 74. Ja, was will Gott in diesem Psalm hier aussagen? Ich habe das Gefühl, und ich habe es euch auch hier markiert, Gott macht jetzt deutlich, ich räume hier auf. Gott räumt auf. Das macht er so in diesen Sachen, die ich markiert habe, da macht er das ja recht deutlich. Und wenn wir auch hier nochmal zu Psalm 74 zurückgehen, da war diese Frage, wo bist du, Gott? Warum greifst du nicht ein? Ja, also wie lange darf der Widersacher schmähen? Warum ziehst du deine Hand zurück? Das waren die Verse aus Psalm 74. Und jetzt sehen wir hier in Psalm 76, Gott handelt und er handelt mächtig. Und er vollzieht auch sein Gericht und bringt diese Gerechtigkeit. Das Urteil dann vom Himmel erschallen, wenn er das erschallen lässt und sich erhebt zum Gericht, das wird hier im Psalm 76 deutlich. Wenn ich zu dieser Folie zurückgehe, ihr seht, viel rot, Gott ist am Aufräumen. Aber was ich interessant finde, ist die Reaktion darauf. Das hier zum Beispiel ist in Vers 8, du bist zu fürchten. Das ist eine Erkenntnis, die jeden Menschen betrifft, egal wer er ist. Aber das ist eine Erkenntnis, weil da deutlich wird, Gott ist so mächtig, Gott ist so zu fürchten, so übermächtig, da ist nichts, was sich mit ihm vergleichen könnte, gar nichts. Und jetzt finde ich interessant, wie reagiert man darauf? In diesem Psalm finden wir zwei Reaktionen, zwei Stück. Die eine Reaktion, ich habe es euch hier in Grau gemacht, das ist die Angststarre. Man bekommt Angst, man kann gar nichts mehr, man liest hier von den Kriegsleuten, denen versagen die Hände, Ross und Reiter, die sind wie im Schlaf, die können gar nichts mehr. Und da merkt man, die sind so von Angst gepackt, also da möchte man nicht dazugehören zu denen. Und wen betrifft das? Es betrifft die Tapferen. Es betrifft die mit Waffen, mit Kriegsgerät. Es betrifft auch hier ganz unten die Könige auf Erden. Die, die groß sind, die die große Klappe haben, die, die viel zu sagen haben, die mächtig sind. All die betrifft das. Das ist die eine Gruppe, die eine Reaktion. Und es gibt noch eine zweite Reaktion. Hier in Grün. Das ist die Anbetung. Das sind auch Leute, die mit Anbetung darauf reagieren. Die fürchten auch Gott, aber die loben Gott, die geben ihm Anbetung. Ja, da ist das Wort, die Rede von Preisen, Gott preisen, Gelübde oder Treue zu schwören, Geschenke Gott zu bringen, das ist Anbetung. Das ist auch eine Reaktion, wie ich auf Gottes Macht reagieren kann. Und wen betrifft das? Das sind die Elenden im Land, denen, denen es schlecht geht, denen, die niedrig sind. Und da merkt ihr auch hier wieder im Psalm 76, ähnlich wie in 75, der Hohe und der Niedrige. Den Hohen, den Gott stürzt, und den Niedrigen, den er erhebt. Was möchte Psalm 76 uns sagen? Ich habe es mal so formuliert: Wer Gott fürchtet, der muss sich vor nichts anderem fürchten. Weil Gott ist das mächtigste Wesen überhaupt. Da gibt es nichts, was stärker ist als er. Wer Gott fürchtet, muss sich vor nichts anderem fürchten. Ein paar weitere Gedanken zu dem Text. Wenn Gott aufsteht, wird selbst das Starke still. Selbst die Stärksten, selbst die Mächtigsten, selbst die müssen verstummen, wenn Gott sich aufrichtet. Wir lesen in diesem Psalm, Gott zerbricht die Waffen, mögen sie noch so mächtig sein, mögen es die modernsten und mächtigsten Waffen dieser Welt sein, Gott zerbricht die einfach, als wenn es nichts wäre. Er zerbricht die Waffen, aber er zerbricht nicht die Herzen. Was wir auch lesen in diesem Psalm, Gericht und Rettung gehört zusammen. Gericht und Rettung gehört zusammen. Für Gottes Feinde bedeutet das, das ist erschreckend, wie wir es gelesen haben, in Grau markiert. Und für Gottes Volk, für die, die zu ihm gehören, für die ist das tröstlich. Wer Gott fürchtet, muss sich vor nichts anderem fürchten. Auch hier möchte ich nochmal auf Jesus den Blick richten. In Matthäus 28, Vers 18 steht: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Da lesen wir von dieser Gewalt im Psalm 76, die Gott da hat. Und nun sagt Jesus: Die ist mir gegeben worden vom Vater. Kolosser 2, Vers 15. Er, Jesus, hat am Kreuz die Mächte und Gewalten entwaffnet und öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert. Dieser Vers macht deutlich, warum Jesus sich qualifiziert, dass er alle Macht bekommt, dass er alle entmachten kann, entwaffnen kann, weil er am Kreuz sein Erlösungswerk getan hat. Darum hat der Vater ihm diese Macht übergeben, über alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und das führt mich auch noch zu Römer 8, Vers 1. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Warum habe ich diesen Vers hier? Ganz einfach, Psalm 76 stellt die Frage in Vers 8. Wer kann vor deinem Angesicht bestehen? Gott, du bist so mächtig, niemand kann vor dir bestehen. Und jetzt sagt Römer 8, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Dieser Vers macht deutlich, in Christus dürfen wir vor Gott bestehen. Wir dürfen in Christus vor Gott bestehen. Wer Gott fürchtet, muss sich vor nichts anderem fürchten. Und am Kreuz zeigt Gott, er richtet das Böse, aber er rettet den Sünder. Er richtet das Böse, aber er rettet den Sünder. Ich habe euch zum Abschluss hier eine Geschichte, eine Diskussion mit einem Gerichtsoffizier mitgebracht. Das erzählt Wilhelm Busch. Und er berichtet von seinem Gespräch mit einem spöttischen Offizier, bei dem er anfangs sich noch recht unterlegen fühlte, folgende Diskussion. Der Offizier fängt an zu sprechen. Also Golgatha und so, damit kann ich nichts anfangen. Abwehrend hob er die Hand. Und kommen Sie mir bitte nicht mit Sünde. Ich finde, die Kirche macht einen Bohai um die Sünde lachhaft. Sehen Sie, ich war Soldat. Offizier. Und na, wenn da mal einer was versiebte, dann gab es einen Anpfiff und fertig. Sollte Ihr Gott da nicht auch ein bisschen strikter durchgreifen, wenn es ihm wirklich so an seinen Ordnungen liegt? Ich schwieg, sagt Wilhelm Busch. Aber dann fiel mir auf einmal etwas ein. Jawohl, der Mann war Offizier gewesen, und zwar Gerichtsoffizier. Ich lächelte, der graue Mann sah es, und nun musste ich reden. Sie haben als Gerichtsoffizier eine Menge Leute vor sich gehabt. Die haben sie alle nur mit einem Anpfiff weggeschickt? Allerhand. Er wurde nervös. Na, nur wenn einer was ausgefressen hat. Ich unterbrach, was heißt das? Na, wenn einer die Gesetze übertreten hatte, dann wurde er natürlich verurteilt, ist doch klar. Warum, wieso? Er wurde aufgeregt, nun, weil es ein Recht gibt und wer das verletzt, wird verurteilt. Ich richtete mich auf, weil es also ein Recht gibt. So, jetzt will ich Ihnen was sagen. Bei Gott gibt es auch ein Recht. Also, davon verstehen Sie ja etwas. Recht bleibt Recht. Und wer die 10 Gebote Gottes einmal übertreten hat, der wird verurteilt. Gott ist gerecht. Der graumelierte Herr horchte auf, es sah aus, als wenn ihm etwas dämmerte, aber er schwieg. So fuhr ich fort. Mein lieber Herr, Sie gehen demnach Ihrer Verurteilung bei Gott entgegen. Der andere lachte nervös. Na, und Sie? Ich habe meine Verurteilung schon hinter mir. sagte ich. Verblüfft schaute er, schon hinter sich? Na, und Sie wurden freigesprochen? Nein, zum Tode verurteilt. Ich habe das Urteil angenommen und anerkannt. Ich konnte es, weil ein Bürger da war, der für mich einsprang und die Todesstrafe trug. Für mich. Ein Bürger, wer war das? Jesus auf Golgatha. Und nun, entweder erkennen auch Sie Gottes Todesurteil an und halten sich an diesen Bürgen, oder ich möchte nicht in Ihre Haut stecken. Haben Sie das begriffen? Es ist mir, als sehe ich von fern ein Licht, sagte er. Na dann gehen Sie darauf zu. So endet das Gespräch. Wer Gott fürchtet, der muss sich vor nichts anderem fürchten. Am Kreuz zeigt Gott uns, er richtet das Böse und rettet den Sünder. Ich möchte zum Schluss nochmal die Punkte zusammenfassen. Als erstes haben wir festgehalten, Gott kommt nicht zu spät, er kommt zur richtigen Zeit. Daher ist Geduld unser Weg, wenn Gott noch schweigt. Der zweite Punkt war, Gott stürzt Hochmut und erhöht die Niedrigen. Durch Christus erhöht er uns aus unserer Niedrigkeit. Der dritte Punkt, wer Gott fürchtet, muss sich vor nichts anderem fürchten. Und am Kreuz zeigt Gott, er richtet das Böse und rettet den Sünder. Amen.